Liebe Brüder und Schwestern, liebe Kinder und alle, die hier heute anwesend sind oder online zugeschaltet sind, ich grüße euch im Namen des auferstandenen Herrn Jesus Christus. In diesen Tagen wird ja sehr viel über das Leiden und Sterben Jesu, aber natürlich auch heute vor allem über seine Auferstehung gesprochen. Und es ist ein wunderbarer Gedanke, dass in der ganzen Welt Kinder Gottes, Christen, sich versammeln zu diesem Anlass, um das, wir würden sagen, man kann es doch sagen, das wichtigste Fest der Christenheit zu feiern. Es ist wunderbar, wie Gott hier Heilsgeschichte geschrieben hat. Eine Zäsur, ein wichtiger Punkt in der Geschichte, im Plan Gottes, aber auch irgendwo Weltgeschichte. Und es ist nicht einfach irgendwie zufällig gekommen oder spontan passiert, sondern wir wissen es, Corny hat auch schon einiges gesagt, wie Gott es auch geführt hat, das war der Plan des Herrn. Der Herr hat es gewirkt, es ist wunderbar in unseren Augen. Und ich möchte heute mit euch einen Textabschnitt betrachten aus dem Johannesevangelium, der uns schön aufzeigt, was Ostern für uns persönlich bedeuten kann und sollte. Ja, wir finden diesen Text in Johannes 20. Ich finde diesen Text, den wir gleich lesen werden, sehr interessant. Er wirkt irgendwie ein wenig unscheinbar. Man kann ihn vielleicht auch nur so flüchtig lesen und oberflächlich. Ich finde ihn großartig, weil der Leser hier sehr nah an diese Ereignisse dieses Ostermorgens herangeführt werden. Ja, und es ist eine Geschichte, wo eine Frau eine nicht unbedeutende Rolle spielt. Und die Art und Weise, wie dieser Text gestaltet ist, zum Beispiel dieser Wechsel aus dieser Wechsel von der Vergangenheitsform in die Gegenwartsform, aus dem Präteritum ins Präsens, zeigt uns, dass wir das miterleben sollen. Und dadurch bekommt der Text so eine besondere Atmosphäre, eine Spannung. Ja, und ich glaube, dass er dadurch auch für mich auch so besonders gewirkt hat. Ja, man kann hier vielleicht Geschichte live miterleben und ich möchte euch einladen, diesen Text mit mir zu lesen. Und zwar Johannes Kapitel 20, die Verse 11 bis 18. Johannes 11 bis 18. Jesus erscheint der Maria Magdalena. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Der Wechsel in die Gegenwartsform. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen hat und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Dieser Text hat viele interessante Aspekte, aber ich möchte mich auf drei Punkte beschränken heute in meiner Predigt. Der erste Punkt ist: Ostern bedeutet das Ende deiner Tränen. Der zweite Punkt: Ostern bedeutet, dass Jesus dich persönlich anspricht. Und Punkt 3: Ostern ist ein Missionsbefehl. Geh und sage den anderen. Bevor ich in den ersten Punkt einsteige, möchte ich ein wenig den Kontext beleuchten. Wenn wir so diese Verse davor betrachten, die in Johannes 20, dann ist das ja so, dass Maria Magdalena zu diesem am ersten Tag der Woche, also am Sonntag, ganz früh morgens in der Morgendämmerung zu diesem Grab kommt. Der Evangelist Lukas, der ja auch ein Arzt war, berichtet, dass Maria zum Grab kam, um Jesu Leichnam zu balsamieren, um diese Prozedur fertigzustellen. Die Evangelisten berichten uns, dass Maria und noch einige andere Frauen zugeschaut haben, als Jesus ins Grab gelegt wurde. Sie weiß also genau, wo er sich befindet, nach ihrer Meinung, und geht nun wieder dorthin. Maria will also ihrem geliebten Herrn einen letzten Liebesdienst erweisen. Sie kommt zum Grab und stellt fest, dieser große, schwere Stein, der versiegelt davor lag, vor dieser Graböffnung, der ist entfernt. Sie geht nicht hinein, sie ist so erschrocken und läuft weg. Sie denkt sich das, was eigentlich naheliegend ist, dass dieser Leichnam vielleicht geschändet wurde, dass er entfernt worden ist. Sie läuft zu Petrus und Johannes und berichtet ihnen von dieser Entdeckung. Die beiden Jünger, Petrus und Johannes, laufen selbst zum Grab und verschaffen sich ein eigenes Bild davon. Die beiden Jünger sehen, die Grabtücher liegen am Kopfende und am Fußende sorgfältig gefaltet. Nichts deutet auf einen Kampf hin oder auf irgendeine Unregelmäßigkeit, die da vielleicht ja geschehen sein könnte. Alles liegt ordentlich auf seinem Platz. Petrus und Johannes verstehen nicht, was sich dort ereignet hat. Sie sind ratlos. Verwirrt und ratlos gehen diese beiden wieder nach Hause. So steht es in dem Vers 10, 20 Vers 10. Nun gingen die Jünger wieder heim. Jetzt komme ich zum ersten Punkt meiner Predigt. Ostern bedeutet das Ende deiner Tränen. Wie geht es nun mit dieser Maria weiter? Maria war nicht so schnell wie die zwei Jünger. Die waren ihr vorausgeeilt und dann kommt sie nachher noch einmal zum Grab. Wahrscheinlich war es ihre Trauer, ihr Kummer und ihre Liebe zu ihrem Herrn, die sie wieder an seine Ruhestätte trieb. Vielleicht wusste sie einfach nicht, wo sie sonst hingehen sollte. Und wir lesen, sie kommt erneut zum Grab und in Vers 11 heißt es, sie stand draußen vor dem Grab und weinte. Sie ist ja eine, die vor dem Grab steht und nicht weiß, dass Jesus schon auferstanden ist. Sie rechnet nämlich nicht damit. Sie denkt nicht, dass sowas möglich wäre. Die Ereignisse der letzten Tage brechen sich Bahn. Dieser ganze Stress und auch diese ganze emotionale Last, die fällt so irgendwie zumindest teilweise ab und sie lässt ihren Tränen freien Lauf. Sie liebte ihren Herrn so sehr, denn er hatte ihr Leben so hell gemacht und Licht, hatte ihr Hoffnung geschenkt und Lebensfreude, als er sie damals von ihren 7 Dämonen befreit hatte. Davon lesen wir in Lukas 8. Und nun, wie sollte es für sie weitergehen, jetzt wo ihr Meister tot war? Und jetzt, wo sie das zweite Mal zum Grab kommt, wagt sie einen Blick hinein. Und sie sieht 2 Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Da sitzen also diese 2 Engel. Es ist jetzt nicht ganz klar, ob die jetzt wie Menschen aussahen oder wie wir uns vielleicht Engel vorstellen, also ob sie Menschengestalt hatten oder nicht. Aber die stellen ihr eine Frage und die klingt vielleicht merkwürdig auf den ersten Blick. Frau, in Vers 13, warum weinst du? Und Maria Magdalena wiederholt das, was sie auch zu den Jüngern Petrus und Johannes gesagt hatte. Sie spricht zu ihnen. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Maria steht ja eigentlich vor einem leeren Grab. Und sie sieht zudem 2 Engel. Interessant auch, dass wir nicht irgendwie lesen, dass das sie irgendwie gekümmert hätte oder irgendwie interessiert hätte, dass da 2 im Grab sitzen. So, ne? Die ist gerade so in ihren Gedanken, ja. Sie fällt ja nicht um oder nach vorne oder nach hinten oder sonst wie wir es oft in der Bibel lesen. Ja, vielleicht waren diese Engel auch tatsächlich in Menschengestalt. Ja, aber sie reagiert irgendwie gar nicht so sehr darauf, dass da 2 sitzen. Wenn man den Text liest, dann hat man das Gefühl, dass sie vor lauter Kummer und Trauer gar nicht mehr so richtig wahrnimmt, was um sie herum geschieht. Sie merkt nicht, dass sich etwas ganz Entscheidendes verändert hat. Das Grab ist leer. Warum? Ja, liebe Geschwister, Maria Magdalena ist hier dem auferstandenen Herrn noch nicht begegnet. Ihr geht es um diesen Leichnam. Sie sucht einen toten Jesus. Was für eine Treue gegenüber einem toten Menschen. Ja? Ich weiß nicht, ob ich so wäre. Wenn einer tot ist, dann kann man nichts machen. So, aber sie ist dann noch so ganz treu und ja, hat da so eine Hingabe, die sie zeigt. Und diese Engel fragen sie ja, Frau, warum weinst du? Nach dem Motto, wach doch auf. Realisiere das, was gerade hier geschehen ist. Nimm es wahr. Die Engel wollen diese Frau trösten. Das ist so eine Frage, die sie zur Besinnung führen soll. Maria lässt sich nicht trösten. Und so steht sie da im Garten verloren, in Tränen, ganz entmutigt. Und was passiert dann? Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Zweite Frage, wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Das ist verrückt, ne? Jesus steht neben ihr und sie sieht ihn nicht. Sie ist vielleicht so mit sich selbst beschäftigt und all dem Erlebten, dass sie Jesus einfach nicht erwartet. Es sprengt ihre Vorstellungskraft. Sie rechnet mit allem, aber nicht damit, dass Jesus lebt. Sie erwartet einen Jesus, der tot ist, der zerschunden ist, an dem man diese Male der Folter sieht und die Nägelmale und alles andere, was sie gesehen hat, als sie damals oder die Tage davor vor seinem Kreuz stand und alles live miterlebt hat. Ja, die Kreuzigung war ja das Schlimmste überhaupt, was die Römer sich ausgedacht hatten und haben sie ja auch nur bei Schwerstverbrechern angewandt, diese Strafe. Und Maria hat all das gesehen, was Jesus erlitten hat. Sie rechnet nicht damit, dass dieser Mann irgendwie lebendig sein könnte. Sie stellt sich eben einen durchlöcherten, zerstochenen Jesus vor. Jesus stellt ihr die gleiche Frage wie die Engel. Frau, was weinst du? Aber Maria merkt immer noch nicht, dass das keine gewöhnliche Frage ist. Das ist eher eine rhetorische Frage. Sie wollen sagen, Jesus ist auferstanden. Es gibt keinen Grund zu weinen. Und doch, Marias Verhalten ist doch so menschlich. Und das spricht eigentlich für die Authentizität, für die Glaubwürdigkeit dieses Textes, dieses Berichtes. Menschen, wie sie wirklich denken und fühlen. Genauso erleben wir sie in der Bibel. Nicht verstellt, nicht verklärt, in der Geschichte nochmal korrigiert oder sonst wie, ja, sondern wie sie wirklich sind und wie wir auch, liebe Geschwister, manchmal sind. Jesus hatte sie von den Dämonen befreit und sie war ihm nachgefolgt. Und jetzt, dieser Mann, auf den sie alle Hoffnungen gelegt hatte, war ihrer Ansicht nach tot. Und weil sie nicht weiß, was sie jetzt tun soll, weint sie. Sie hat keine Perspektive und, liebe Geschwister, in unserer Zeit ist das nicht anders. Die Menschen weinen heute genauso. Ja, es gibt verschiedene Gründe, warum sie weinen. Weil sie Schmerzen haben, weil sie vielleicht krank sind, unheilbar krank sind. Menschen, die einsam sind. Wir haben jetzt die Tage ein Pärchen getroffen, ein ehemaliger Schulleiter, vermögend, gut betucht, aber die Kinder sind nicht da. Und man hat es ihnen in ihren Worten gespürt, dass sie einsam sind. Sie haben alles scheinbar, so finanziell, aber doch nicht alles. Und man merkte, dass sie einsam sind. Menschen weinen, weil sie enttäuscht sind, weil sich ihre Träume, ihre Wünsche nicht erfüllen. Vielleicht ihre Pläne, berufliche Perspektiven. Wenn sie irgendwie scheitern, Menschen weinen, weil sie geliebte Menschen verlieren. Oft weinen Menschen, weil sie einfach keine Perspektive sehen, haben, so wie Maria Magdalena hier. Menschen, die Christus als den Auferstandenen nicht erlebt haben, die müssen weinen, weil sie keine Hoffnung über dieses Leben hinaus haben. So wie Maria, die draußen am Grab stand, die den Auferstandenen noch nicht gesehen hatte. Wer nur hier im Diesseits lebt, ohne Glauben an Christus, der hat ganz schön viele Gründe zu weinen. Der hat nämlich keine Hoffnung. Geschwister, was ist aber mit uns Christen? Weinen wir denn nicht genauso wie die Menschen dieser Welt? Ja, wir weinen auch, weil wir in einer sündigen und gefallenen Welt leben und weil wir diesen Schmerz genauso spüren. Jesus hat auch geweint, als er als Mensch gelebt hat. Und doch, als Teilhaber einer neuen Schöpfungsordnung, einer neuen Welt und als neue Kreaturen, so werden wir Christen bezeichnet, es ist alles neu geworden, wenn wir wiedergeboren sind, müssen wir nicht weinen. Dass wir weinen, das ist menschlich. Aber wir müssen nicht mehr weinen. Natürlich kommen wir in Situationen, wo wir Christen heulen müssen, wo wir weinen, weil wir verzagt sind. Ja, wir haben nicht nur die Marias unter uns, auch die Männer müssen manchmal weinen. Das gehört zum Menschsein dazu. Aber für uns Christen ist ganz entscheidend, dass wir einen göttlichen, ewigen Trost haben. Ja, wir lesen zum Beispiel in Korinther, dass wir einen Gott haben, der allen Trost hat, der Gott allen Trostes. Für jede Lage, für jede Situation haben wir einen Gott. Die Bibel spricht davon, dass Gott alle Tränen abwischen wird. Schon im Alten Testament lesen wir in Jesaja Kapitel 25 im Vers 8. Jesaja 25, Vers 8. Er wird den Tod auf ewig verschlingen. Und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen. Hört es, er wird den Tod auf ewig verschlingen. Was für ein gewaltiges Wort. Und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht. Gott wird den Tod töten, er wird ihn fertig machen. Gott wird die Tränen von jedem Angesicht abwischen. Liebe Zuhörer, glauben wir das? Ist das so eine Theorie, die wir hier am Sonntag oder mal im Gottesdienst hören? Oder ist das etwas, was wir wirklich für Realität halten? Im Neuen Testament heißt es nicht anders. In Offenbarung 21, Vers 4, da heißt es sehr ähnlich. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Ich muss an meinen Großvater Heinrich denken. Ich war klein, vielleicht so alt wie Jonas, vielleicht ein bisschen älter, vielleicht so 10 Jahre alt. Als mein Großvater krank wurde und er hatte so eine fiese Krankheit, wo er wirklich ein ganzes Jahr lang dahingesiecht hat. Man konnte ihm wirklich so beim Abmagern ganz langsam zusehen. Ja, hatte einen Tumor und so eben konnte man sehen, wie er langsam abstirbt. Und dann lag er nur noch in den letzten Wochen und Tagen lag er nur noch im Bett, hat nicht mehr viel gemacht. Ich kann mich erinnern, dass wir ihn dann noch besucht haben, dass ich dann so ziemlich verweint an seinem Bett saß. Aber was total großartig war, in dem Moment, das hat mir meine Tante erzählt, als er im Sterben lag, dann sah er die Herrlichkeit. Er lag die ganze Zeit eigentlich flach. Das waren keine Halluzinationen, keine Visionen, irgendwelche Erscheinungen oder irgendwelche Wahnvorstellungen. Plötzlich weiteten sich seine Augen und er war so ergriffen von dem, was er da gesehen hat und wollte noch was sagen und ist dann umgefallen und war dann tot. Ja, wir Christen, wir müssen auch manchmal weinen. Aber das ist ein gewaltiger Trost für uns alle, weil wir wissen, dass dieses Leben hier nicht das Ende ist. Und der Garant dafür, dass es später weitergeht, ist Jesus selbst. Die Garantie, wir lesen es 1. Korinther 15, dass wir leben werden mit ihm, haben wir durch seine Auferstehung. Deswegen haben unsere Tränen auch ein Ende, weil wir wissen, dass er unsere Tränen abwischen wird, weil wir wissen, dass das die Wahrheit ist. Lieber Zuhörer, bist du auch schon einer von denen, dem oder der Gott die Tränen persönlich abwischt? Natürlich ist das eine Zusage, die für seine Kinder gilt, die in Christus Jesus sind, die sich unter die Herrschaft Gottes gestellt haben. Wir dürfen aber Gott wirklich vollkommen vertrauen, auch in den dunkelsten Stunden, weil wir ihm ja als auferstandenen Herrn begegnet sind. Wir alle, die wir an Christus glauben, wir haben es doch erlebt, dass er zu uns spricht. Es ist kein toter Jesus, dem wir folgen. Und das ist eine herrliche Botschaft. Gott schenkt uns ewigen Trost, Hoffnung trotz irdischem Elend, trotz Leid und Kummer, eine ewige Perspektive. Christen brauchen deswegen nicht ununterbrochen zu trauern, denn unser Gott ist ein Gott allen Trostes, 2. Korinther 1. Deswegen möchte ich dir, lieber Zuhörer, sagen, weil Jesus lebt, wird er dir alle Tränen abwischen. Und der Heilige Geist, der ja auch der im Griechischen der Parakletos ist, der Tröster, der erinnert uns heute an diese Wahrheiten, an diese Botschaften, die uns der Herr hinterlassen hat. Einer hat es mal so formuliert: Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Wer die Botschaft von Ostern kennt, von der Auferstehung, der kann nicht verzweifeln. Ich komme zum zweiten Punkt. Ostern heißt, dass Jesus dich persönlich anspricht. Wir lesen in der Bibel immer wieder davon, dass Gott Menschen begegnet, persönlich, und sie ansprach. Abraham, Mose, David, Samuel und noch viele andere. Wir wissen von diesen Begebenheiten. Aber es ist ja was ganz anderes, wenn wir sagen können, Jesus ist mir persönlich begegnet. Er hat zu mir gesprochen. Es ist ja ein Unterschied, ob man vieles über Jesus weiß, kognitiv viel Kopfwissen angesammelt, oder ob man ihm persönlich begegnet ist. Das ist eine ganz andere Qualität. Bestimmt erinnert ihr euch, liebe Geschwister, als ihr oder als Gott euch sich offenbart hat, als ihr dem auferstandenen Herrn begegnet seid. Ich bin auch in einem christlichen Elternhaus großgezogen worden und aufgewachsen, habe viel über Gott gehört und wusste auch sehr vieles aus der Bibel. Bin zur Kinderstunde gegangen, zur Jungschar. Und das war vieles, all dies war Kopfwissen. Diese Beziehung zu Jesus, diese persönliche, die fehlte mir. Ich wusste, dass die Bibel sagt, dass Jesus auferstanden ist und wie das Ganze gelaufen ist, aber mit dem Herzen hatte ich das noch nicht ergriffen. Und nach einigen Jahren der Suche, wo es mir auch nicht gut ging, da saß ich an einem Pfingstmontag am 28. Mai 2007, ich habe das bestimmt schon erzählt, im Gottesdienst, Pfingstmontag. Es war eine ganz normale Predigt. Die hat mich umgehauen, diese Predigt. Ich wusste nicht, was mit mir los ist. Vorher habe ich über Gott gespottet und Christen lächerlich gemacht. Hey, ihr sagt das eine und macht das andere, was seid ihr für glaubwürdige Christen? Plötzlich waren diese Vorurteile, all diese Dinge, die ich immer so vor mir hergehalten habe, wie so ein Schild, um nicht selbst sich mit Christus beschäftigen zu müssen, war alles weggefegt. Keine Argumente mehr. Da stand ich da, im Licht Gottes. Das hat mich echt wie so eine, als ob ich überfahren worden wäre, wirklich. So hat sich das angefühlt. Und da ist mir Gott persönlich begegnet, durch seinen Heiligen Geist. Es war der Anfang dieser Beziehung mit Jesus. Es geht ja nicht nur darum, dass man ihn einmal trifft, sondern dass man immer wieder Erfahrungen mit Jesus macht, dass man mit ihm lebt. Bei Ostern, lieber Zuhörer, geht es um die reale Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Wir lesen ja hier, dass Maria am Grab stand und weinte. Ja, und sie dachte eben, Ja, dass er tot ist. Sie erkennt ihn nicht. Wie kann das sein, dass sie den Jesus, der neben ihr steht, nicht erkennt? Jahrelang mit ihm gelaufen, unterwegs gewesen, viele Wunder gesehen, seine Stimme gehört, sie wusste so viel. Jesus hatte gesagt, er muss leiden, er muss auferstehen. Die Pharisäer, die konnten sich besser daran erinnern als die, oder? Haben wir doch heute Morgen gehört. Der hat einmal gesagt, dass der da irgendwie, ne, wir kümmern uns darum, dass das nicht passiert. Alles vergessen? Aber Jesus fragt nicht nur, Frau, warum weinst du, sondern wen suchst du? Er weiß, er kennt ihr Herzensanliegen, dass sie ihn sucht. Und sie ist blind, bis Jesus sie persönlich anspricht. Maria! Da wendet sie sich um und spricht zu ihm. Rabuni, das heißt Meister. Das heißt eigentlich mehr. Das heißt nicht nur Meister, sondern mein Meister. Dieser freudige Ausruf, dieses glückliche Wort. Mein Meister. Liebe Geschwister, das ist unser Gott und Herr. Jesus braucht nur ein Wort zu sagen und aus Dunkelheit wird Licht. Aus Hoffnungslosigkeit wird Perspektive. So wie damals, als die Welt erschaffen wurde. Gott sprach und es wurde sofort Licht. Und auch hier, diese Tränen, die sind weg, wie weggewischt, sofort. Und plötzlich sieht sie alles ganz klar. Das ist dieses göttliche Wort, so wie bei Lazarus. Lazarus, komm heraus, ja, als Jesus ihn auferweckt hat. Das ist dieses machtvolle, göttliche Wort, was alles verändert, diese persönliche Ansprache. Und wir müssen doch da irgendwo auch an Johannes 10, Vers 27 denken, wo es heißt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Jetzt erkennt sie die Stimme des Herrn. Jetzt, wo sie seine Stimme persönlich nochmal hört, wo er sie direkt anspricht, da erkennt sie ihren Herrn. Anderes Beispiel, Paulus oder ehemals Saulus. Gebildeter Jude, ja, bei den besten Lehrern unterrichtet worden, bei Gamaliel. Eifriger Pharisäer, kennt die Christen und ihre Lehre, aber er hasst sie bis aufs Blut, verfolgt die Christen. Und dann lesen wir sogar, dass er sich beteiligt an der Steinigung des Stephanus. Er war dabei. Irgendwo in gewisser Weise ein Mittäter. Und dann selbst auf dem Weg nach Damaskus will auch dort die Christen verfolgen, einsperren. Und dann trifft es ihn wie der Blitz vom Himmel, als Jesus direkt zu ihm spricht. Saulus, was verfolgst du mich? Und sein Leben macht eine Kehrtwende. 180 Grad und zuerst war er dahin unterwegs, um die Christen zu verfolgen. Und wir lesen, was für eine Entwicklung Paulus gemacht hat. Ja, wir wissen davon, dass er selbst später für Christus gelitten hat und selbst den Märtyrertod gestorben ist. So überzeugt war er von dieser Begegnung. Es war ihm so klar, dass da der lebendige Gott zu ihm spricht, dass er bereit war, alles auf sich zu nehmen, und diesen Weg zu gehen bis zum Ende und dann auch gelitten hat. Das ist Ostern, wenn Jesus dich persönlich anspricht, so wie Maria, so wie Saulus, wenn es uns ganz bewusst wird, Jesus lebt, er ist real, kein Mythos, kein Märchen, sondern wirklich auferstanden. Liebe Geschwister, ich komme zum letzten Punkt. Ostern ist ein Missionsbefehl. Geh und sage den anderen, dass du den Herrn gesehen hast. Jetzt, wo Maria genau weiß, dass Jesus lebt, bekommt sie von ihm direkt einen Auftrag, einen wichtigen Auftrag. Wie sieht dieser aus? Lasst es uns nochmal lesen, Vers 17. Jesus spricht zu ihr, ich lasse den kleinen Abschnitt aus, geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Was ja eigentlich sehr ungewöhnlich ist, eine Frau wird als Zeugin geschickt. Das ist total gegen die damaligen Sitten. Eine Frau galt wie ein Sklave, nicht als voll ernst zu nehmen vor Gericht, nicht als Zeuge glaubwürdig. Und dann sagt Jesus, geh hin und verkündige. Jesus schert sich nicht um diese Gepflogenheiten der damaligen Gesellschaft. Er hat für sie einen Auftrag, vielleicht auch irgendwo eine Belohnung für ihre Treue, wissen wir nicht. Wir sehen hier, dass Jesus auch die Frauen genauso liebt wie die Männer. Es gibt ja viele, die sagen, dass das vielleicht anders sein könnte in der Bibel, dass die Männer von Gott bevorzugt werden die ganze Zeit. Das ist mal ein Gegenbeispiel. Die erste, die Jesus als den Auferstandenen gesehen hat, war eine Frau. Und dann bekommt sie noch den Auftrag, das ist ja auch sehr ungewöhnlich, geh und verkündige. Aber Jesus selbst beauftragt sie damit. Sie ist die allererste Zeugin der Auferstehung. Und das, liebe Geschwister, spricht auch für die Glaubwürdigkeit dieses Textes. Wenn irgendwelche Juden sich diese Geschichte ausgedacht hätten mit der Auferstehung, die hätten niemals, hätten die da eine Frau irgendwie eingefügt. Die hätten gesagt, dann wäre es noch unglaubwürdiger, was wir hier erzählen. Niemals hätte eine Frau eine Rolle gespielt. Aber bei Gott spielt das eine Rolle. Und da sehen wir, dass hier wirklich ein authentischer Bericht vorliegt. Er lebt einfach. Er ist einfach wahr. Genau wie damals, als die Engel gesungen haben bei den Hirten. Es war auch nicht vor dem Palast des Herodes oder sonst wo, irgendwelche wichtigen Leute. Jesus oder Gott geht zu den Armen, zu den Kleinen, zu den Unbedeutenden und verkündet die frohe Botschaft. Und diese Frau, die rennt zu den Jüngern und verkündigt, dass Christus auferstanden ist. Diese einfache Aussage, ich habe den Herrn gesehen, ist ein gewaltiges Denkmal. Hier geht es doch irgendwie um eine neue Dimension, die sich auftut. Dass jemand aus den Toten aufersteht und all das, was damit noch verbunden ist. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort, denn Jesus hat ihn überwunden. Jesus ist auferstanden. Diese Ausgangssperre, die die Römer Jesus diktiert hatten mit diesem großen Stein, dieser private Lockdown mit den Wachen vor der Grabestür, meine ich, hatte nichts gebracht. Jesus ist da als der Herr des Lebens. Quicklebendig ist er daraus spaziert. Kein Problem. Wie reagierten denn die Jünger auf dieses Zeugnis der Maria Magdalena? Das können wir in Markus 16, Vers 9 nachlesen. Vers 10. Diese ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die trauerten und weinten. Also die auch. Die waren genauso überzeugt davon, dass Jesus mausetot ist. Da ist alles vorbei. Die trauerten und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. So sind wir Menschen doch, oder? Wir wissen etwas, aber wir glauben es nicht. In Lukas 24, Parallelstelle 10 und 11, heißt es sogar, es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten und die übrigen mit ihnen. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen und sie glaubten ihnen nicht. Was erzählt ihr uns für Märchen? Da waren mehrere Frauen, die kamen und sagten, wir haben ihn gesehen. Die glaubten trotzdem nicht. Das ist eine typische Reaktion eines Menschen, der diesen Glauben nicht hat. Das kann nicht sein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist undenkbar, unvorstellbar. Und dann später, wissen wir, erscheint Jesus den Jüngern persönlich und sie glauben und werden froh und verkündigen die frohe Botschaft. Liebe Zuhörer, Jesus beauftragt jeden Gläubigen, jedes Kind Gottes, ihn zu verkündigen. Männer und Frauen. Ich rede jetzt nicht von dem Dienst auf der Kanzel, im Gottesdienst, sondern im Alltag. Persönlich Christus als den Auferstandenen zu verkündigen. In einem Lied heißt es, wer von der Liebe singt, der kann vom Kreuz nicht schweigen. Aber es geht nicht nur um das Kreuz, sondern auch eben darum, dass Jesus auferstanden ist. Das ist so ein Vorläufer des Auftrags, den die Jünger später bekommen haben, das Evangelium zu verkünden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Ja, das ist irgendwie so ein Vorläufer dieses Auftrags. Und wie die Jünger das praktisch umgesetzt haben, im Alltag, das lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 4. Da sehen wir, dass die Jünger den Juden Christus als den Gekreuzigten und Auferstandenen verkündigen. In Apostelgeschichte 3 ist das genau das Thema. Ich lese die Verse Apostelgeschichte 4, 1 bis 3. Während sie aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Es geht um Petrus und Johannes. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis. Die Auferstehung ist also ein Punkt, an dem sich die Geister wirklich scheiden. Das ist ein ganz essentieller Baustein oder eine Säule unseres Glaubens. Ja? Einer hat mal gesagt, dieser Anker, an dem unsere ganze Glaube hängt. Ja? Der Leuchter, ja, wie so eine ganz große Lampe, die in der Decke hängt und mit durch eine Schraube befestigt ist. Das ist diese Schraube, diese große, dicke Schraube, das ist die Auferstehung. Wenn das nicht wahr wäre, dann wäre unser ganzer Glaube hinfällig. Einfach sinnlos. Wir müssen an die Auferstehung glauben. Und am nächsten Morgen kommt es zu einer Diskussion zwischen diesen zwei Aposteln und den obersten, ältesten Schriftgelehrten. Diese religiösen Anführer versuchen, die Lehre und die frohe Botschaft der Auferstehung aus den Toten einzudämmen. Ja, sie schüchtern die Jünger ein und sagen ihnen, haltet den Mund, sonst gibt's Schläge. Ja, ich sage das mal ganz vereinfacht. Was meint ihr? Hätten die Jünger das riskiert, für eine erlogene Geschichte ihre Gesundheit und ihr Leben angesichts dieser aufgebrachten Juden aufs Spiel zu setzen? Hätten die das getan? Spätestens hier hätten sie einen Rückzieher gemacht und gesagt, komm, wir räumen das Feld und sehen zu, dass wir unsere Haut retten. Aber weil die Geschichte der Auferstehung wirklich wahr ist, weil es eine grandiose Nachricht für alle ist, sagen sie mutig und furchtlos in den Versen 19 und 20. Apostelgeschichte 4, 19 und 20. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Philipp, kannst du den Text einblenden? Danke. Es ist uns unmöglich, davon zu schweigen, was wir gesehen haben und was wir gehört haben. Und dazu parallel diese Stelle aus 1. Johannes 1, die Verse 1 und 2. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Das ewige Leben ist eine Person, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Es ist für einen Christen unmöglich, vom Kreuz und von der Auferstehung zu schweigen. Es ist die beste Nachricht der Welt, gerade in unserer nicht mehr so unbeschwerten Zeit, liebe Geschwister. Das ist unsere gute Nachricht, die wir hinaustragen dürfen in die weite Welt. Jesus lebt. Es gibt ein tolles Lied von Manfred Siebald, da gebraucht er ein Wortspiel, dann sagt er, ja, da habe ich jemanden von Jesus erzählt und dann sagt er, was wäre ich für ein komischer Vogel? Und dann sagt er, ja, was bin ich denn für ein Vogel? Ich glaube, ich bin ein Kreuzschnabel, weil ich vom Kreuz den Schnabel nicht halten kann, meinen Mund nicht halten kann. Ja, er macht daraus eben ein Wortspiel und verdreht es ins Positive. Ja, wir dürfen froh und offensiv und freimütig bekennen, dass der Herr auferstanden ist. Und wenn du Ostern persönlich erlebt hast, wenn Jesus zu dir gesprochen hat, so wie Maria, wenn du ihm begegnet bist, dann darfst du, es ist deine heilige Pflicht, davon den anderen zu erzählen. Tu es so, wie es hier steht. Sieh, bezeuge und verkündige. Wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben. Ich komme zum Schluss und fasse zusammen. Ostern bedeutet das Ende deiner Tränen. Weil Jesus auferstanden ist, haben unsere Tränen ein Ende. Wir haben eine ewige Hoffnung. Ostern heißt, dass Jesus dich persönlich anspricht. Bei deinem Namen. Und Ostern ist ein Auftrag für uns, liebe Schwester. Sagt es den anderen, dass ihr den Herrn gesehen habt. Das ist die Botschaft, die frohe Nachricht der Auferstehung. Darum verkündigen wir Jesus als den Gekreuzigten und Auferstandenen. Amen.